21 Grad, im Südwesten kühler. Es ist 23.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Siegfried W. Kernen liest nun wieder aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos. Heute den 21. von 24 Abschnitten. Heimlich hat sich unser Held Sender Glatteis oder Sender Kurländer, wie er sich meistens nennt, auf und davon gemacht, hat das Zollhaus von Bahnhof, wo er 22 Jahre mit seiner Ziehmutter Rosele Kurländer gelebt hat, hinter sich gelassen, um endlich nach Czernowitz zu kommen. Dorthin berufen, zum 1. März, durch seinen Wohltäter, den Theaterdirektor Nadler. Noch mehr aber durch seine innere Stimme, die ihm sagt, dass er zum Schauspieler berufen sei. Der Weg vom Bahnhof nach Czernowitz ist lang und beschwerlich. Zunächst gerät Sender in einen Schneesturm, der ihm fast den Tod bringt. Dann setzt über Nacht ein frühlingshaft warmes Tauwetter ein, das die Eisdecke des großen Flusses Dniester, der auf dem Weg nach Czernowitz überschritten werden muss, rasch zum Schmelzen bringt. In einem Ort am Dniester macht Sender Station, um alles Jüdische in seiner Erscheinung, Kaftan und Locken, zu beseitigen und sich endlich in einen Deutsch zu verwandeln. Aber seine Barschaft schmilzt ebenso schnell wie das Eis des Flusses. Und dann geschieht es noch, dass er im Wirtshaus von zufällig anwesenden Schauspielern mit einem berühmten Kollegen verwechselt wird. Hören Sie wieder Siegfried W. Kernen.
Offenbar hatte der Kellner draußen seine Erfahrung zum Besten gegeben. Die Wirtin erschien und fragte, ob Sender nicht ein besseres Zimmer befehle. Er lehnte dankend ab. Und kaum, dass sie gegangen, trat der schlanke Blonde ein, den Sender bei der Ankunft gesehen, und eilte mit erhobenen Armen auf Sender zu, als ob er ihn umhalsen wollte. Aber Moskal richtete sich drohend auf und knurrte ihn grimmig an. So konnte er nur aus einiger Entfernung rufen, »Ein Kollege, auf Durchreise, welche Freude!« »Kusch dich, Moskal«, befahl Sender dem Hund. Der Blonde kam heran, nun mit gesenkten Armen. »Hermann Dagobert von Hoheneichen«, sagte er mit leichter Verbeugung, »erster Liebhaber, Held, Charakterspieler, bon vivant.« Sender erhob sich halb vom Stuhl. »Alexander Kurländer.« »Kurländer«, rief Hermann Dagobert von Hoheneichen, »wirklich, Alexander, der berühmte Kurländer. Oh, welche Freude!« Er ergriff Senders Hand. »Wie oft habe ich schon von Ihnen gehört. Sie sind ja ein Pfeiler, ein Stolz der deutschen Kunst. Kurländer in Salewtschiki.« Er fuhr sich an die Stirn, als mache ihn die Freude fast verrückt. Welch glücklicher Zufall! Sender war einen Augenblick verblüfft. Sollte es wirklich einen berühmten Kurländer geben, dachte er. Als aber der andere ungestüm rief, »Die Freude muss ich begießen, Heda, Wirtshaus!« Da wusste er Bescheid. »Sie irren«, sagte er, »ich bin durchaus nicht berühmt.« »Welche Bescheidenheit«, rief Hoheneichen und nahm am Tische Platz. »Ja, so ist die echte Größe. Nur muss alles seine Grenzen haben. Sie nicht berühmt? Wer wäre es dann? Man hat sich ja wiederholt den zweiten Davison genannt.« Er sprach einen hohen, heiseren Tenor und stieß etwas mit der Zunge an. »Und war ich denn nicht selbst dabei, als Sie das ganze Haus zu Beifallsstürmen hinrissen? Auch ich applaudierte wie besessen. Wo war es? Nur in Wien, in Berlin? Aber das ist ja gleichgültig. Wirtshaus, wo steckt der Kerl?« Der Kellner stürzte herbei. »Auch mir so eine Flasche«, befahl Hoheneichen. Der Kellner blickte Sender fragend an. Dieser schüttelte den Kopf. »Sie irren«, wiederholte er nachdrücklich. »Ich bin ja noch niemals aufgetreten. Gesehen haben wir uns freilich schon, aber daran werden Sie sich nicht erinnern.« Der Sprachfehler des Künstlers hatte ihn auf die richtige Spur gebracht. »Vor 2 Jahren in Czernowitz nach der Vorstellung des Kaufmann von Venedig. Sie waren der Antonio. Sie sind damals mit am Tische des Herrn Nadler gesessen und haben sich vor Lachen über mich ausschütten wollen. Ich habe dem Herrn Direktor erzählt, wie mir die Vorstellung gefallen hat.« »Das waren Sie?« rief Hoheneichen, ergriff Senders Hand und schwang sie wie einen Pumpenschwengel hin und her. »Der junge, blasse Student waren Sie, und nun haben Sie es schon so weit gebracht. Es ist erstaunlich, aber nein, es ist nicht erstaunlich. Es bestätigt nur, was ich immer sage. Kinder, sag ich, passt auf, die akademische Bildung.« »Kellner, wo bleibt mein Wein?« Der Kellner rührte sich nicht. Auch Sender blieb hart. Schon wieder ein Irrtum, sagte er. Ich war ja damals nicht Student, sondern Fuhrknecht. Was waren Sie? Einen Augenblick stockte der Sturzbach, aber auch nur einen. Och, auch ein schöner Beruf, wenn die Peitsche knallt, und umso ehrenvoller, dass Sie sich so rasch emporgearbeitet haben. Nun, das muss ich ja erst zeigen. Aber ich vertraue auf den Herrn Direktor Nadler. Er ist ein braver Mann und versteht seine Sache. Das ist er, rief Hoheneichen, bei Gott ja, ein Ehrenmann vom Scheitel bis zur Sohle. Das heißt, Fehler hat er auch, wie jeder Mensch. Kollege, Sie sind jung, unerfahren, gestatten Sie mein offenes Wort. Nadler ist gegen den Anfänger wohlwollend, gegen den fertigen Künstler hart, da regt sich sein Neid. Je talentvoller ein Mitglied ist, umso seltener beschäftigt er es. Ich weiß ein Lied davon zu singen. Was bekam ich, der in Wien, in München, in Berlin ein Liebling des Publikums war, zuletzt zu spielen? Darum bin ich von ihm gegangen, das heißt, darum allein nicht. Er ist ja auch ein Schwindler, der Gagen verspricht und keinen Heller zahlt. Er ist uns ja im vorigen Jahr durchgebrannt und hat uns sitzen lassen. Es ist meine Pflicht, Sie vor diesem Schurken zu warnen. Aber mit trockener Kehle kann ich es nicht. Lassen Sie uns eine Flasche trinken. Es ist ja unter Kollegen gleichgültig, wer Sie bezahlt. Unter Kollegen mag sein, erwiderte Sender. Aber wer auf Nadler schimpft, und so lügt, ist nicht mein Kollege. Sie sind ihm durchgebrannt, weil Sie der Stickler aufgestachelt hat und haben sich dadurch, wie es scheint, nicht gerade gut gebettet. Und statt sich selbst anzuklagen, verleumden Sie Nadler. Der Schauspieler fuhr empor, ebenso Sender. Das wird eine Szene geben, dachte er. Gleichviel, ich war es Nadler schuldig. Wohl streckte der Künstler die Hand gegen Sender, aber nur, um sie gerührt auf seine Schulter zu legen. »Sie haben recht, Kollege«, sagte er, »in allem. Ich weiß es zu schätzen, wie mannhaft Sie da für Ihren Direktor eingetreten sind. Auch ich bin ja ein Charakter, nicht bloß ein Talent. Zum Glück ist zwischen unseren Ansichten kein gar so großer Unterschied. Wir können einander entgegenkommen, ohne uns selbst etwas zu vergeben. Ein Ehrenmann vom Scheitel bis zur Sohle. So war mein Urteil über Nadler. Ich bitte Sie, dem zuzustimmen. Dafür bin ich bereit, Ihnen zuzugeben, dass es töricht von mir war, den Einflüsterungen dieses elenden Sticklers zu folgen und das Engagement einseitig zu lösen. Und recht haben Sie auch, dass ich es zu bereuen habe. Das ist ja ein Hundeleben, ein Mann von uraltem Adel, ein Hoheneichen. Wissen Sie, was das heißt? Gegen uns sind die Habsburger Parvenus. Ein Hoheneichen war im 3. Jahrhundert deutscher Kaiser. Entschuldigen Sie zur Güte, unterbrach ihn Sender, das ist schon wieder ein Irrtum. Ich habe die ganze Weltgeschichte durchgelesen. Aber dass Sie es hier nicht gut haben, glaub ich gern. »So stimmen wir also in allen Hauptsachen überein«, rief Hoheneichen begeistert und reichte ihm über den Tisch die Hand hin. »Wir müssen Freunde werden, lieber Kurländer. Die Natur selbst hat uns zu Freunden bestimmt. Wie Sie in meiner Seele lesen, ja, ein Hundeleben. Ich könnte über mich lachen, wenn ich nicht weinen müsste. Ruben«, hauchte er, »sagen Sie diesem berühmten Künstler, in welcher Lage seine Kollegen sind.« »Es geht Ihnen wirklich schlecht«, sagte der Kellner. 20 Kreuzer täglich und freie Station. Allen Leuten sind Sie was schuldig jetzt.« Er blickte auf die Uhr, sie wies auf 6:30. »Sind Sie wahrscheinlich sehr hungrig, denn um 12 bekommen Sie Ihr Mittagessen. Das Nachtmahl ist erst nach der Vorstellung.« »Halten Sie ein«, murmelte Hoheneichen, »mich tötet die Scham.« »Geben Sie dem Herrn ein Butterbrot und ein Fläschchen Moldauer«, sagte Sender. »Bruder«, jauchzte Hoheneichen, »das vergess ich dir nie, denn wir wollen uns duzen, nicht wahr?« »Später«, sagte Sender. »Warum bleiben Sie hier?«, fragte er dann. »Sie waren doch schon an einer besseren Bühne.« »Der Stolz des Wiener Burgtheaters. Aber so ohne Heller kann ich doch nicht fort, da verhungere ich ja. Und dann, dir will ich's vertrauen, Bruderherz, mich fesselt die Liebe. Die Schönau ist meine Braut. Und das elende Leben hat ja auch Lichtblicke«, fuhr er fort und biss gierig in das Butterbrot. »Ich bleibe meinem elenden Todfeind zum Trotz Amadeus können. Aber er heißt gar nicht so, sondern Aaron Kohn und war Schreiber in einer Tarnower Advokatur.« »Und ich gar in einer Barnower Kollektur«, erwiderte Sender. »Du«, rief Hoheneichen, »du hättest Mist schaufeln können. Dich hat der Genius auf die Stirne geküsst. Aber dieser können...« »Psst«, warnte Ruben. Zur Tür herein schob sich ein kleiner, hagerer Mensch in dürftiger Kleidung, so recht der Typus eines armseligen, gedrückten Juden. Den Kopf gesenkt, schlich er trübselig auf seinen kurzen Beinen dem Tisch in der Ecke zu, einen Kleistertopf in der rechten, eine Riesenrolle roten Papiers in der linken. Missmutig hob Ruben auf seine leise Bitte das Tuch vom Tisch. Der Mann breitete die Rolle darauf aus und begann, die Bogen aneinander zu kleben. »Die Zettel für morgen sind schon fertig«, sagte der Kellner. »Wozu kleben Sie mir wieder den Tisch voll?« »Es sind die Zettel für den Montag, die erste Vorstellung in Borschtschow«, erwiderte der Mann demütig. »Der Herr Direktor hat's mir befohlen, sie fertig mitzunehmen, weil wir am Sonntag unterwegs sind und Montag muss ich die Bühne aufschlagen helfen.« »Wird morgen noch hier gespielt?«, fragte Sender. »Freilich«, erwiderte Hoheneichen, »ausverkauftes Haus, kein Platz mehr zu haben, Benefiz meiner Braut, du nimmst dir doch ein Billett ab. Aber verzeih, Bruderherz, die Kröte vergiftet mir die Luft. Auf Wiedersehen, hier, nach der Vorstellung, nicht wahr?« Er ging. Auch der Kellner verließ das Zimmer. Sender war nun mit dem Männchen allein, das emsig in seiner Hantierung fortfuhr, aber zuweilen verstohlen zu ihm herüberblickte. Auch Sender musste dasselbe tun. Es war doch ein ganz merkwürdig hässliches Gesicht. Unter der niedrigen, zurückfliegenden Stirn, in die sich krauses, pechschwarzes Haar drängte, saßen zwei kleine, melancholische Äuglein. Zwischen ihnen sprang eine Riesennase kühn hervor, als wollte sie einen Fuß lang werden, zog sich dann aber, wie über ihr eigenes tolles Vorhaben entsetzt, in jäher Krümmung zu den dünnen Lippen nieder. Dafür sprang aber das Kinn wieder kräftig hervor. Das Männchen blickte immer häufiger herüber. »Nun wird er mich ansprechen«, dachte Sender mit Unbehagen. Aber als nun der Kleine wirklich, nachdem er sichtlich mit dem Entschluss gekämpft, auf ihn zugeschlichen kam, konnte er doch nicht gut Reis ausnehmen. Er begnügte sich, eine möglichst abwehrende Miene zu machen. Der andere merkte es und blieb auf halbem Wege stehen. »Entschuldigen Sie zur Güte«, sagte er dann demütig und schob sich noch langsamer vorwärts. »Ich wollte Sie nur was fragen. Ich heiße Können, bin hier bei der Truppe. Sie sind doch der Barnower, von dem Nadler so viel hält. Ich habe in seinem Auftrag die Bücher gekauft, die er Ihnen im vorigen Januar geschickt hat.« »Ja, ich bin derselbe.« »Und entschuldigen Sie, hat Sie Nadler jetzt ausdrücklich zu sich berufen oder tun Sie es auf eigene Faust?« »Das geht Sie zwar gar nichts an«, erwiderte Sender, »aber er hat mich berufen.« »Dann ist es gut«, sagte Können und nickte. »Sehr gut. Verzeihen Sie.« Und er ging an seine Arbeit zurück. Sender sah ihm verblüfft nach. »Warum haben Sie gefragt?«, rief er nach einer Weile hinüber. »Warum? Sie haben recht, es geht mich nichts an. Aber wenn Sie zusehen, wie ein Mensch, der nicht schwimmen kann, ins reißende Wasser springen will, so werden Sie ihn auch fragen, hast du ein Seil, woran du dich halten kannst? Sie haben, Gottlob, ein Seil, da ist nichts mehr zu sagen. Was Adolf Nadler ihm rät, soll ein Mensch tun.« »Hat er Ihnen geraten, ihm durchzubrennen?«, fragte Sender. »Ich?«, rief der Kleine erschreckt. »Die anderen sind ihm durchgebrannt, mich hat er selbst fortgeschickt. Im April... 3 Jahre hat er mich damals schon mit sich geschleppt, nur so aus Mitleid und weil ich als Sekretär zu brauchen war. Da also sagt er mir, Kohn, sagt er, denn das ist mein wirklicher Name und er hat mich immer so genannt. Sie schreiben eine schöne Hand, Sie sind ein geschickter Mensch, ein anständiger Mensch. Ja, so hat der Herr Nadler zu mir gesagt. Aber zum Schauspieler haben Sie weder das Talent noch die Gestalt. Gehen Sie wieder zu einem Advokaten oder werden Sie Kaufmann. Sie werden überall besser fortkommen als beim Theater.« Aber noch aus einem anderen Grund hat der Herr Nadler so zu mir gesprochen. Das Männchen errötete. »Nun, ich hab's eingesehen. Bin beim Herrn Dr. Max Salmenfeld als Solizitator eingetreten und er und sein Sohn, der junge Herr Dr. Bernhard, waren sehr gut mit mir zufrieden. Auch ich hab nicht zu klagen gehabt und doch war ich sehr unglücklich, denn das Theater... wenn es einmal hat.« Er seufzte tief auf. »Und da kommt also Anfang Mai der Stickler zu mir. Komm mit, Können, als erster Charakterspieler und Theatersekretär. Den Franz Mohr wirst du machen, sagte er, und den Wurm und den Marinelli und den Shylock und den Mephisto. Und noch ein Lockmittel hat er für mich gehabt. Wieder errötete er. Und das war das Stärkste. Und so bin ich mitgegangen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie damit belästigt habe, aber weil Sie vom Durchbrennen gesprochen haben, ich wäre bei meinem Herrn Nadler gern geblieben, bis zu meiner letzten Stunde.« »Wenn Ihre Arbeit nicht drängt«, sagte Sender, »so nehmen Sie einen Augenblick bei mir Platz. Leider drängt sie, war die Antwort. Ich muss die Blätter bis zur Vorstellung geklebt haben, damit sie trocknen können und ich sie heute Nacht und morgen früh bemalen kann. Aber wenn Sie sich zu mir setzen wollen, wird es mir die größte Ehre sein. Sender tat es. Wie lang sind Sie beim Theater? Fragte er. 6 Jahre, war die Antwort. Ich bin spät dazu gekommen, mit 25. Sender machte unwillkürlich eine Bewegung des Erstaunens. Weil ich so viel älter aussehe? Hoch in den 40ern hätten Sie mich gewiss geschätzt. Lieber Herr, was ist das für ein Leben? Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen? Nur durch den eigenen Willen. Mein Herz hat danach getrachtet von Kindheit auf. Ich bin, man sieht mir es freilich nicht an, aus einer feinen, reichen Familie. Mein Vater Schlomi Kohn war der größte Weinhändler in Tarnow und dabei der frömmste Chassid. Mein älterer Bruder sollte das Geschäft erben und ich Rabbiner werden. Seit meinem 5. Jahr hat man Talmud und Tora in mich hineingestopft, so viel Platz war. Aber ich weiß nicht, er deutete auf die Stirn, da war überhaupt nicht viel Platz. Oder wenigstens nicht für solche Sachen. Es ist nicht recht gegangen. Nur eines habe ich gern getan und darum leicht. Gedichte lernen, natürlich Hebräische. Meine größte Freude waren die Spiele zu Fastnacht. Monatelang im Voraus habe ich von nichts anderem geträumt, aber mitgetan habe ich nicht. Ich war zu schüchtern. Und wie ich's versuchen wollte, haben mich die anderen Knaben nicht zugelassen, weil ich zu hässlich war und zu klein. Und wie ich mir's endlich durchgesetzt habe, bin ich stecken geblieben. Mit 13 Jahren aber, lieber Herr, ist mein Unglück fertig gewesen. Da war ich bei Verwandten auf Besuch in Krakau. Und sie haben mich einige Mal ins Theater mitgenommen. Und davon bin ich verrückt geworden. Nichts anderes habe ich gedacht bei Tage und nichts anderes geträumt bei Nacht. Auch wie ich wieder in Tarnow war. Mit 2 Kreuzern in der Tasche bin ich fortgelaufen und habe mich bis Krakau durchgebettelt und nachmittags ins Theater hineingeschlichen, wie es gerade gelüftet worden ist, und mich auf der Galerie versteckt. Die Vorstellung habe ich gesehen. Aber dann haben sie mich hinausgeworfen. Und in der Nacht bin ich vor Hunger auf der Straße ohnmächtig geworden. Da hat mich die Polizei aufgefunden und nach Tarnow zurückgebracht. Und da bin ich furchtbar geprügelt worden. Aber dass es nichts genützt hat, können Sie sich denken. Sender nickte. Ich habe daran festgehalten, fuhr das Männchen fort, Jahre und Jahre. Nur vernünftig habe ich's nun anfangen wollen. Man muss Deutsch können. Das habe ich, weil mein Bruder als künftiger Geschäftsmann einen deutschen Lehrer gehabt hat, heimlich mitgelernt. Und Geld muss man haben. Und da habe ich... Er atmete schwer. Meinem Vater 100 Gulden gestohlen und bin nach Lemberg gefahren. 17 Jahre war ich alt. In Lemberg gehe ich zum Direktor und frage ihn, ob er mich als Schauspieler annehmen will. Er lacht sich halb tot und wirft mich hinaus. Ich laufe zu den Schauspielern. Die einen verhöhnen mich und die anderen suchen mir es auszureden. Und wie ich so verzweifelt herumgehe, begegnet mir ein glatt rasierter Mensch. Sie sind auch Schauspieler, frage ich. Direktor Thalheim, antwortet er. Er hat eben eine Schmiere zusammengestellt. Für 90 Gulden hat er mich mitgenommen und einen Bedienten spielen lassen, der zu sagen hat, die Frau Gräfin lässt bitten. Wie ich auf die Bühne komme, lachen die Leute wie besessen. Geredet habe ich nichts. Da jagt mich der Lump gleich weg und gibt mir aus Erbarmen 1 Gulden zurück. In dieser Nacht habe ich mich ins Wasser gestürzt, aber Flöße haben mich gerettet. Ich bin ins Spital gekommen. Dann hat mich mein Vater abholen lassen. Aber das Schrecklichste ist, dass mich mein Wahnsinn trotzdem nicht losgelassen hat. Mein Vater hat mich zu einem Advokaten gegeben, damit ich mit der Zeit die Winkelschreiberei erlerne und gleichzeitig zwangsweise verheiratet. Es war eine schreckliche Ehe. Ich habe meine Frau vom ersten Tag an gehasst, als Hindernis meiner Pläne, und sie mich allmählich noch mehr. Zum Unglück kam auch noch ein Kind, ein armseliger Wurm wie ich. Da stirbt nach 4 Jahren mein Vater, kurz darauf mein Knabe. Ich lasse mich von meiner Frau scheiden und gebe ihr dafür mein halbes Erbe. Mit der anderen Hälfte gehe ich nach Wien und nehme dramatischen Unterricht. Alle raten ab. Ich bleibe dabei, ich stelle eine Schmiere zusammen und ziehe mit ihr durch Mähren und Schlesien nach Galizien und bringe in 2 Jahren meine 8000 Gulden an. Warum? Weil ich überall die Hauptrolle spielen will. Und da laufen die Leute davon. Wie ich am Bettelstab bin, nimmt sich Nadler meiner an. Und das andere wissen sie. Er seufzte tief und strich gesenkten Hauptes mit dem Kleisterpinsel übers Papier. Aber wenn Sie dies alles so klar erkennen, begann Sender, warum ich nicht gehe? Weil ich wahnsinnig bin. Weil der Teufel in mir steckt. Jetzt habe ich nur eine fixe Idee. Ich muss den Franz Moor. Die Uhr schlug 8. Um Gottes Willen, rief er bestürzt. Ich komme schon im ersten Akt und ich habe mir für heute eine Maske ausgedacht, eine feine Maske, aber sie braucht Zeit. Und er stürzte ab. Auch Sender beeilte sich, seinen Sperrsitz einzunehmen. Es befremdete ihn, dass er auf der Treppe nur einige Knaben traf, die da umherlungerten. Auch im Korridor war kein Erwachsener zu sehen, die Kassiererin abgerechnet. Wahrscheinlich sind die anderen schon drinnen, dachte Sender und trat in den Saal. Aber da traf er nur Ruben, der eben die Talglichter an den Wänden anzündete. »Sie sind zu früh gekommen«, sagte er. »Vor neun fängt's kaum an. Die Juden sind nicht früher mit dem Essen fertig. Und auch von den Herrschaften sind viele am Dniester unten. Das Wasser steigt sehr«, sagt man. »Aber die Brücke ist doch nicht in Gefahr.« »Nein, gewiss nicht«, beteuerte Ruben. Trotzdem überlegte Sender, ob er sich nicht selbst überzeugen sollte. Aber seine Lungen machten ihm heute besonders viel zu schaffen, und das Atmen in der schwülen, schweren Luft war ihm vorhin sehr hart geworden. So blieb er denn und vertrieb sich die Zeit mit der Betrachtung des Theaters. Aber daran war nicht viel zu sehen. Es war ein Saal, wie ihn jeder erste Gasthof einer galizischen Kleinstadt aufzuweisen hat, mittelgroß, mit niedriger Decke, die Wände grell bemalt, hier mit Palmen und Zitronenbäumen, unter denen nackte, seltsam gestaltete Wesen, vielleicht Menschen, vielleicht Affen, wandelten und nach den kürbisgroßen Früchten langten. Doch sah man vor lauter Schmutz wenig von all der Herrlichkeit. Hinter dem wahrscheinlich einst himmelblauen, nun schmutzig-grauen Vorhang, auf dem ein wenig bekleideter Lümmel mit der Lyra im Arm von einigen sehr leicht geschürzten Vetteln umgeben einhertanzte, klangen Stimmen halblaut durcheinander. Der Vorhang bewegte sich. An das Guckloch, das gerade in den Nabel des Apollo geschnitten war, legte sich zuweilen ein Auge. »Psst! Psst!« hörte Sender, als er gerade vorbeikam, und sah sich um. »Grüß Gott, Kollege«, klang eine helle Mädchenstimme. »Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie ein hübscher Junge sind. Ich bin die Schönau.« Errötend schlug er den Blick zu Boden und ging weiter. »Freches Volk«, murmelte er. Es ging auf neun, als sich endlich die Reihen füllten. Rings um Sender wurde nur vom Eisstoß gesprochen. »Morgen geht's los«, hieß es von allen Seiten. »Diesmal wird's sehr bös«, erwiderte der Herr rechts neben Sender auf dessen Frage. Aber da klang ein Glöckchen und der Vorhang rollte empor, wenn auch schwer. »Er zögert mitleidvoll«, sagte der Herr halblaut zu seiner Frau. Der Kirchplatz eines steirischen Dorfes. Hanna und der Pfarrer traten auf. Sie, Linden, war eine ältliche, hagere, hässliche Blondine, die schrecklich kreischte, aber von ihm, Birk, sagte sich Sender nach den ersten Sätzen respektvoll, »der kann was« oder »hat doch was gekonnt«, fügte er bei, als er sah, wie Knie, Hände und Kinnlade des hochgewachsenen Mannes zitterten und er angstvoll nach dem Souffleur schielte. Aber da kamen Stickler und Können als Lorenz und Schulmeister und die Zuschauer lachten los. Es galt der Maske Könnes. In dem Bestreben, die Nase zu mildern, hatte er sich dicke Wangen aus Pappendeckel und einen Riesenschnurrbart mit emporgerichteten Spitzen angeklebt. Es war ein fürchterlicher Anblick. »Backen weg«, rief ein Offizier, »Nase heraus!« Das Johlen ward zum Brüllen. Die Bühne füllte sich. Zwei Statisten, offenbar angetrunkene ruthenische Bauern, die man ruhig in ihrer Tracht gelassen, zerrten Deborah auf die Bühne. Sender zuckte zusammen. »Um Gottes Willen, das ist ja Malke. Das waren ihre blauen Augen, ihr gewelltes braunes Haar. Aber die Gestalt, die das Hemd und der Unterrock kaum verhüllten, war viel üppiger.« Und als die Schönau zu sprechen begann, atmete er auf. Das war nicht Malkes Stimme, nicht ihr Ausdruck. Der Schrecken war verschwunden, aber sein Herz pochte in schweren Schlägen und die Wangen flammten. Es ärgerte ihn, dass dies schamlos entblößte Geschöpf, das so überaus deutliche Blicke ins Parterre warf, Malke ähnlich sah. Aber schön war das Mädchen. Und gerade diese Ähnlichkeit hatte einen unheimlichen Reiz. Als ihr Blick ihn traf und dann immer häufiger auf ihm haftete, schlug er den seinen zu Boden und nestelte an der ihm ohnehin ungewohnten Krawatte. Das Atmen wurde ihm schwer. Erst als der Vorhang zur Verwandlung gefallen war, wich diese quälende Empfindung. Schade um sie. sagte der Herr nebenan zu seiner Frau. Sie soll ein ganz verworfenes Geschöpf sein, aber ein Talent ist die doch. Darauf hatte Sender noch nicht geachtet. Als sich der Vorhang zur Waltszene zwischen Deborah und Josef hob, gab er sich Mühe, auch ihrem Spiel zu folgen. Das gelang ihm freilich nur, wenn sie ihren Partner Hohen Eichen anblickte, nicht das Parterre. Aber sein Instinkt ließ ihn sofort den ungeheuren Abstand zwischen den beiden erkennen. Sie sprach fast natürlich. Ihr Wehruf wie ihr Jubel gingen ihm ans Herz. Die hätte sogar mein Pater gelten lassen, dachte er, der immer so fürs Einfache war. Gott segne dich, Geliebter. Gute Nacht. Deborah streckte sehnend die Hände aus, der Vorhang fiel. Die Leute riefen Schönau, bravo! Und sie erschien dreimal und verbeugte sich, die runden Arme über dem üppigen Busen gekreuzt, auf den Lippen das Lächeln einer Hetäre. Schade um sie, dachte nur noch Sender. Die Eingangsszene des zweiten Akts. Die Leute schwatzten. Erst als Deborah wieder erschien und ihren Monolog über die Liebe sprach, wurde es still. Stark wie der Tod ist Liebe. Sender errötete bis ins Stirnhaar. Wieder blickte sie ihn voll an. Die Schamlose, dachte er. Die Leute merken es gewiss. Was will sie von mir? Aber innerlich schmeichelte es ihm doch. Da hörte er hinter sich einen Offizier seinem Kameraden zuflüstern. Du, Röder, hast dich mit der Schönau eingelassen? Sie schaut dich immer so an. Der andere lachte verlegen. Was soll man in dem öden Nest anfangen? Sender wurde abwechselnd bleich und rot. Er wusste sich vor Scham nicht zu fassen, und er hatte geglaubt, es gelte ihm. So entrüstet Sender über die Schönau war, er musste sich sagen, dass sie ihre Sache gut mache. Und als nach den kuriosen Worten, die der Dichter seiner Heldin in den Mund legt, »Leb elend, denke mein auf Wiedersehen«, der Beifall losbrach, stimmte er mit ein. Aber in diesen Beifall mischten sich nun auch Zischen und Widerspruch, die freilich nicht der Schauspielerin galten. »Das ist ja für die Juden«, riefen einige. »Juden hinaus«, worauf die Juden noch stärker applaudierten. Senders Nachbar zur Linken schien sich nicht zu beruhigen. »Juden hinaus«, rief er immer wieder. Sender wandte sich heftig zu ihm. Da legte ihm der Herr zur Rechten die Hand auf den Arm. »Ruhe«, sagte er lächelnd. »Es geht ja gegen mich. Der Mann ist mein Kollege.« Advokat Dr. Tittinger, stellte er sich dann vor. »Kurländer, vom Czernowitzer Stadttheater«, erwiderte Sender und fügte dann alter Gewohnheit gemäß bei, »ein Barnower bin ich.« Der Advokat war etwas erstaunt. »So, aus Barnow«, sagte er dann höflich. »Da kommt ja jetzt endlich auch ein Advokat hin, der Dr. Bernhard Salmenfeld aus Czernowitz. Die Ernennung steht heute im Amtsblatt. Kennen Sie ihn?« fragte er, als er sah, wie durch Senders Antlitz ein Zucken ging. »Nein«, erwiderte dieser hastig. Die Nachricht kam ihm sehr überraschend. Er hatte die Bemerkung in Bernhards Brief, dass dieser auch mit der Ernennung für Barnow zufrieden sein würde, für einen Scherz genommen. »Also wird Malke doch ihr Leben in Barnow verbringen«, dachte er. Ihr Bild trat wieder klar vor ihn hin. Es wurde ihm wehmütig ums Herz. »Die Schönau sieht ihr etwas ähnlich«, dachte er. »Ja, aber wie eine Dirne einer Königin.« Die Schlussszene befriedigte wieder alle Parteien, Christen und Juden. Der Beifall klang stürmisch. Alle Mitspielenden, sogar Können, erschienen und verbeugten sich. Ein zweites Mal trat Fräulein Schönau allein hervor und hielt eine Ansprache. »Hochverehrte Gönner«, begann sie, »im Namen der Direktion danke ich Ihnen für die überreiche Huld und Gnade, die Sie uns bisher erwiesen haben, und erlaube mir zugleich, Sie zu meiner Benefizvorstellung für morgen ergebenst und dringendst einzuladen. Es wird gewiss niemand das Theater unbefriedigt verlassen. Wir werden 3 Stücke geben, und zum Schluss, meine lieben Herren, das singe ja Parfäsche wie ein Lieder, teils im Kostüm, teils ohne. Sie verstehen schon.« Sie blinzelte zynisch. Lachen und Hände klatschen, und alles drängte dem Ausgang zu.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Siegfried W. Kernen las die 21. Folge aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Heute ist der International Jazz Day der UNESCO. Die weltweit größte Feier des Jazz, um sich für den Dialog zwischen den Kulturen einzusetzen, für Frieden, für menschliche Würde, für die Freiheit des Ausdrucks, außerdem für die wichtige Rolle der Jugend im sozialen Wandel. Seit 2011 wird der UNESCO Jazz Day gefeiert. Heute in über 190 Ländern auf dem Erdball. Die zentrale Veranstaltung findet zum ersten Mal in Afrika statt, in der marokkanischen Stadt Tanger, unter der Leitung von Herbie Hancock mit einem All-Star-Aufgebot. Dieses Konzert wird übertragen bei der UNESCO auf Facebook und YouTube. Wir im Jazz auf NDR Kultur senden anlässlich des UNESCO Jazz Day ein ganz besonderes historisches Konzert, das die Ziele des UNESCO Jazz Days widerspiegelt. Charlie Haydens Liberation Music Orchestra vor 30 Jahren beim Westport Festival in Hamburg, live im Festivalzelt an der großen Elbstraße. Das Liberation Music Orchestra des Bassisten Charlie Haydon war eine der mutigsten Gruppen des Jazz, die Freiheitshymnen aus aller Welt im Sinne des Jazz interpretierte. Zum Beispiel das Stück Nkosi Sikelele Afrika, die Hymne des African National Congress. Ich bin Marita Heinzelmann und begrüße Sie ganz herzlich zu Play Jazz Konzert am UNESCO Jazz Day.
Good evening. I'd like to introduce Joe Daly. Curtis Folks, Ani Sharon Freeman, Earl Gardner, Amina Claudine Myers, Graham Haynes, Makanda, Ken McIntyre, Bill Pierce, Javon Jackson, Mick Goodrick, and Paul Motion. We're going to start off with the ANC anthem from South Africa, African National Congress anthem, followed by a medley of songs, starting with Ballad of the Fallen from El Salvador, and then some songs from the Spanish Civil War, Chile, and then we'll play a spiritual of mine composed for Martin Luther King, Medgar Evers, and Malcolm X. Thank you.